Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ich heiße Syrie Wehrzit, ich bin 32 Jahre alt, bin in Essen geboren und aufgewachsen, habe zwei Kinder, bin verheiratet und nebenbei bin ich Studentin für französische Philologie und Chemie auf Lehramt und Philosophie habe ich auch studiert.
Mein Name ist Marco Mohanwe, ich bin Fernseh-, Radio- und Textjournalist. Ich arbeite hauptsächlich für Redaktionen im Öffentlich-Rechtlichen, Bayerischer Rundfunk, Südwestrundfunk, RBB oder der WDR. Ich habe eine Kolumne bei jetzt.de und betreibe einen Podcast namens Kanakische Welle, der sich mit Identität im Einwanderungsland Deutschland beschäftigt und komme aus München.
Ich habe mich verabredet mit Malcolm Ohanwe und mit Syrie Beyazit, damit wir über ein Thema sprechen, um das viele Leute sonst eigentlich sehr gerne einen möglichst weiten Bogen machen. Wir sprechen über Rassismus. Und weil wir hier im Medienpodcast sind vom Deutschlandfunk, sprechen wir über Rassismus in den Medien. Und wir haben dafür vorher bei Instagram unsere Userinnen und User gefragt, ob sie da uns mal ihre Gedanken zum Thema schicken wollen. Ja, und genau das hat dann eben unsere Hörerin Syrie Beyazit gemacht. Die hat uns bei Instagram dann direkt geschrieben und später hat sie sich nochmal hingesetzt und hat uns eine ziemlich lange E-Mail geschickt.
Also ich bin Muslimin, ich bin Deutsch-Türkin, bin hier aufgewachsen in Essen, geboren auch hier in Essen, mit türkischen Eltern. Und natürlich bin ich in den Medien, wenn es um Nachrichten geht, die mich betreffen oder um die türkische Community, muslimische Community, fühle ich mich, auch wenn ich davon wegrennen möchte, dann doch betroffen. Was ich so bemerkt habe, ist, dass seitdem 9/11 passierte, dass dann extremer medialer Druck ist, der auf Muslime aufgeübt wird und dass die muslimische Community, eine Minderheit davon, die sich Dschihadisten nennen oder sich als Extremist dann darstellen, dass darüber mehr berichtet wird als jemand wie mich zum Beispiel oder meine Freunde, meine Umgebung, die ja eigentlich ganz gut integriert sind, vor denen man überhaupt keine Angst haben muss, die Mehrheit darstellen. Aber in den Medien wird das immer aufgegriffen, was ja eigentlich mit so einer Pinzette rausgezogen wird. Und wirkliche Vertreter kommen auch kaum zu Wort. Also mit 9/11 hat das begonnen, finde ich. Das ist jetzt meine These oder meine Beobachtung. Und mit der Flüchtlingspolitik seit 2015 wird die Kraft immer deutlicher, dass die Medien immer einseitig berichten und kaum positive Berichterstattung machen über Flüchtlinge oder über Muslime im Allgemeinen.
Wie genau sieht das einseitig aus?
Einseitig, wenn ich jetzt pauschal sage, alle Medien, wäre das natürlich nicht korrekt. Da müsste ich differenzieren zwischen denen, die populistische, sich dem Populismus bedienen, aber die auch den Mainstream dann lenken können. Wie beispielsweise Dokumentationen über Dschihadisten. Oder Dokumentation über IS-Kämpfer, abends beispielsweise da.
Bisher sind es etwa 750 junge Franzosen, die in den Reihen der Dschihadisten in Syrien und im Irak kämpfen oder gekämpft haben.
Holt unsere Söhne aus Syrien zurück, fordern sie. Familien, deren Kinder in den Dschihad zogen und nie zurückkehrten.
Setzt man sich hin, will ein bisschen ausruhen und dann hat man bei ARD, ZDF oder wo auch immer eine Doku über genau diese Gruppen, die eine Gefahr darstellen für jeden, selbst für mich. Ja, die Gefahr, die ist groß, aber die geht nicht von mir aus. Und wenn ich dann draußen bin und wegen meiner Kopfbedeckung oder wegen meines Glaubens irgendwie benachteiligt werde oder Leute treffe, die benachteiligt werden, dann trifft mich das schon. Und da gebe ich den Medien die Schuld natürlich. Wenn Medien differenzieren würden, dann würden die Menschen und die Zuschauer, die Zuhörer das auch besser nachvollziehen können?
Also grundsätzlich ist natürlich immer schwierig, sozusagen von die Medien zu sprechen. Da muss man immer vorsichtig sein. Das machen auch ganz gerne die Leute, über die sich auch Syrien zu Recht beschweren, also auch Rechte und Nazis reden immer von den Medien. Deswegen kriege ich da mal ein bisschen Bauchschmerzen. Aber selbstverständlich ist es so, dass viele Fernsehsender, Radiosender, Beiträge, wahnsinnig rassistische Bilder ständig jeden Tag aufs Neue produzieren von Menschen, die nicht als deutsch oder weiß wahrgenommen werden. Und das hat ja auch lange Geschichte. Und das ist ja auch kein, es gibt ja einen Grund, warum es auch die kanakische Welle gibt. Weil es natürlich wichtig ist, über Sexismus zu sprechen in muslimisch geprägten Communities oder über Probleme, aber erstmal muss die Menschlichkeit erstmal da sein. Und Menschen, die muslimisch markiert sind oder die schwarz sind oder die jüdisch sind oder die Roma und Sinti sind oder in irgendeiner Form nicht dem ultimativen deutschen Bild entsprechen, haben keine Würde und haben keine Menschlichkeit. Und es geht immer nur, vor allem bei muslimischen Menschen in letzter Zeit und auch bei vielen nicht weißen Personen, um defizitäre Dinge, defizitäre Kultur, alles, was dort so schief läuft. Und diese Dinge kannst du nicht kritisieren, wenn man nicht auf Augenhöhe ist und wenn man erstmal nicht die Menschlichkeit anerkennt. Es ist einfach ein Grundbedürfnis, historisch von sehr vielen weißen Menschen, sich über andere Personengruppen zu erheben, sich über die lustig zu machen und ihnen ihre Menschlichkeit abzusprechen. Und das
ehrlich, ich habe dieses Grundbedürfnis nicht.
Ja, schön.
Also,
aber es ist trotzdem faktisch so, musst du nur in die Geschichtsbücher gucken.
Wenn ich an den ersten Punkt zurückkomme mit der Dschihadisten-Doku, ne, dann ist es doch trotzdem gut, dass es die gibt, weil es ja dieses Problem gibt. Also ich meine, ich bin ja schon dabei, so zu sagen, okay, wenn es nur diese Doku gibt, dann ist das bescheuert. Aber die Doku an sich oder beziehungsweise die Berichterstattung über Probleme muss es ja trotzdem geben.
Ich nenne das immer, also in der Sprachwissenschaft gibt es die Lehre der Zeichen beispielsweise. Wenn man eine Sprache erlernt, dann lernt man erstmal das Bild kennen, zum Beispiel der Baum, und dann sagt man, das ist ein Baum, ne? Und genauso machen das die Medien ja auch. Was ist der Islam? Wenn ich das jetzt draußen 100 Leute befragen würde, was der Islam ist oder ob der Islam böse ist, da kann ich schon davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte mir einen negativen Feedback geben wird. Und das wiederum, denke ich, da hat die mediale Kraft, also das nenne ich einfach diese mediale Kraft, die Bilder, die Verbildlichung, das sind nicht mal die Begriffe, sondern das sind auch nicht mehr die Tatsachen, sondern die Bilder prägen unser Gedächtnis und unser Verhalten dann auch hinterher. Ich verlange von Medien jetzt nicht, dass man sagt, okay, ihr habt Muslime zu lieben und ihr habt die Minderheiten, die Sinti und Roma zu lieben, ne? Und du hast einfach nur aus Menschlichkeit die Pflicht, draußen diese die Muslime, die Sinti und Roma oder andere Minderheiten, sage ich jetzt mal, zu respektieren.
So, und dieser Respekt funktioniert ja aber nur, oder das Ganze funktioniert ja nur, das habt ihr beide ja eigentlich auch schon gesagt, und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn Minderheiten, der Begriff ist gefallen oder keine Ahnung, eben verschiedene Menschen einfach auch vorkommen, und zwar so vorkommen, wie es sie in der Gesellschaft gibt. Und da habe ich manchmal das Gefühl, ich bin jetzt halt so ein blonder, weißer Mann irgendwie, und so Leute wie ich kommen ziemlich viel vor und andere nicht so richtig. Und zwar, wir reden gleich vielleicht nochmal über wie Redaktionen zusammengesetzt sind, ob das quasi ein Ansatzpunkt wäre. Aber Malcolm, ist es auch so eine Geschichte, wo du immer dich ärgerst, wenn deine Kollegen halt dann schon wieder einen Protagonisten mitbringen, der halt genauso diese Klischees, wie gesagt, weiß, blond und so weiter erfüllen?
Also, ja, es kommt nicht nur darauf an, wie oft jemand vorkommt oder ob jemand vorkommt, sondern auch in welcher Rolle. Und das Phänomen, was Syri angesprochen hat, die Zeichenlehre oder die Semiotik, die ist mir natürlich als Sprachwissenschaftler auch bekannt. Das ist auch ein Problem. Da ist auch ein gutes Beispiel der Moschee-Report, der von Konstantin Schreiber gemacht wurde und in der Tagesschau zur besten Zeit lief.
Es ist eine Schwelle, die nur wenige Deutsche überschreiten. Die in eine der zahlreichen Moscheen in unserem Land. Sie sind für die meisten von uns eine fremde Welt. Wer predigt dort? Wer geht dorthin? Was wird dort gepredigt? Und welche Rolle spielen Moscheen bei der Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft? Darauf möchte ich antworten und gehe in Deutschlands Moscheen, um zu erfahren, was dort stattfindet.
Und da ist eine Person, die zwar Arabisch spricht und sich auch damit beschäftigt hat, aber sich überhaupt nicht, also nicht muslimisch markiert ist und auch gar keine Verbindung hat zu irgendwie diesen religiösen Strukturen und die sich das angeguckt hat und auch zerfleischt wurde von sehr vielen Menschen aus der Community heraus, weil es einfach ein sehr tendenziöser Bericht war und das hat einfach auch nicht funktioniert. Und wenn wir von dieser Bildsprache reden, dann ist da dieser gesittete, weiße, deutsche Tagesschau-Typ, der sich diese hinterwäldlerischen Moschees anguckt. So, das ist das Bild, was am Ende dabei bleibt.
Hamburg, St. Georg. Nahe dem bekannten Steindamm liegt die Al-Nur-Moschee. Vorne geht es durch die Tür zu den Waschräumen. Der Gebetsraum liegt neben der Rampe einer Tiefgarage. Durch diese Tür, hier links, geht es hinein. 11.30 Uhr. Noch ist es leer in der umfunktionierten Tiefgarage, doch das ändert sich innerhalb von 30 Minuten. Ich schaue mich vor der Freitagspredigt schon einmal um. Es ist kalt, ich würde lieber die Schuhe anbehalten, aber das geht nicht.
Und dass einem die Idee kommt, dass wir in Deutschland und auch als Journalisten, Journalistinnen genauso muslimische oder muslimisch markierte Menschen haben, die da mitwirken können, die kamen denen ja gar nicht so. Also ich habe auch extra mal nachgefragt, weil ich das so verwunderlich fand. Und ich glaube, bei anderen Themen sind wir anders sensibilisiert. Wir würden, glaube ich, nicht ein rein männliches Team benutzen, um irgendwie über Frauenprobleme oder feministische Anliegen zu sprechen, weil wir da bereits wissen, dass es einfach ein Geschmäckle hat und dass es nicht in Ordnung ist und dass es so wirkt, als würden jetzt Männer uns Frauenkörper erklären. Und das ist einfach komisch und das haben wir auch nicht nötig als Einwanderungsland. Wir haben so viele verschiedene kompetente Menschen, die wir benutzen können, die wir mit einbeziehen können und das Bild ist ein ganz anderes und es ist auch zielführender, weil es auch besser ankommt, weil die Leute sagen, okay, cool, der sagt das nicht, weil er irgendwie sich absondern möchte, sondern es kommt aus einer anderen Positionierung. Natürlich kann das nicht der einzige Grund sein, dass jetzt nur auf Symbolpolitik mäßig Leute mit schwarzen Haaren jetzt öfters vorkommen, aber dass sie gar nicht vorkommen und dass sie nie in einer oder fast nie in einer aktiven Position stattfinden, das ist, glaube ich, das Problem.
Jetzt gibt's ja noch eine Sache, nicht nur, dass diese Leute, boah, was ist das denn für ein Ausdruck? Nein, dass wir alle irgendwie vorkommen sozusagen, das ist ja nicht alles, sondern wie jemand vorkommt, ne? Und wenn ich mir da mal so eine Geschichte aus den letzten Jahren, so eine Diskussion im Journalismus angucke, das würde ich gerne auch mal mit euch besprechen. Es ist nämlich so, es gibt ja nun mal Kriminaltaten in Deutschland und da gibt es auch Berichterstattung drüber. So. Und da gibt es eine Riesendiskussion, ob jetzt, wenn jemand irgendwo einbricht oder möglicherweise sogar jemanden ermordet oder was auch immer, ob dann die Nationalität mitgenannt werden soll oder die Religion oder so. Aber meistens geht es um die Nationalität. Und da gibt es so ein paar Journalistinnen und Journalisten, die sagen, naja, müssen wir schon machen, weil am Ende passiert es ja sonst, dass uns die Leute vorwerfen, dass wir da irgendwelche Dinge verschweigen. Was meint ihr so zu diesem Thema?
Wenn es nicht relevant ist für die Tat, dann hat es nichts, ist völlig irrelevant. Also hat man nichts zu besprechen, zu erwähnen. Das ist nicht für die Tat relevant.
Aber dann stellt sich die Frage auf, was relevant ist. Ist viel zu relativ. Und die einen sehen es als relevant, die anderen nicht. Deswegen würde ich vielleicht
vorschlagen. Es ist sehr objektiv.
Okay.
Also wenn die Tat nichts mit der, also wenn jemand, wenn zwei Leute sich im McDonald's gestritten haben und der eine wurde dann umgebracht, dann ist es so, ob der jetzt einen deutschen oder einen österreichischen oder einen dänischen oder einen indischen Pass, also das ist so komplett irrelevant.
Und aber was,
das dort zu erwähnen, macht halt gar keinen Sinn.
Aber was, wenn sich nachher herausstellt, dass der McDonald's den anderen umgebracht hat, weil der eine Armenier war und der andere aus Aserbaidschan und die sich rund um Bergkarabach-Konflikt an die Köppe gekommen sind und das der Grund war? Ist es denn nicht erwähnenswert?
Naja, selbst dann kann die Nationalität irrelevant sein, weil die könnten beide deutsche Staatsbürger sein und die Eltern aus dem jeweiligen Land. Also dann sagt man halt, die Motive, warum die Person ermordet wurde, weil sie als etc. XY wahrgenommen wurde. Aber diese Besessenheit mit Staatsbürgerschaft und so, das ist so, das sagt einfach gar nichts. Das ist eine bürokratische Aussage. Es ist nur dann relevant, wenn es um Abschiebung geht, wenn es um welche Gesetze gelten, irgendwie ein Student, der klagt für weil er hat einen EU-Pass, Wahlen oder so, dann ist die Nationalität von Bedeutung. Ansonsten ist deine Nationalität, also die Staatsbürgerschaft, die du hast, irrelevant. Also sie kann auch nichts über deine kulturelle Prägung sagen, die sagt gar nichts. Also manche Leute haben den iranischen Pass, aber den wurde den halt vom Papa gegeben und die haben damit nichts zu tun. Also ich finde, wir müssen einfach ganz objektiv betrachten, was halt relevant ist für die Story, und ganz oft ist es nicht so. Also unser Pass sagt nicht so viel über uns. Es ist eher eine bürokratische Tatsache als jetzt irgendwie was anderes.
Aber was würdest du denn dann bei diesem Beispiel sagen oder schreiben?
Naja, wenn ich weiß, dass der eine umgebracht wurde, weil er als armenische Person wahrgenommen wurde oder es darum ging, dann sage ich, dass das das Tatmotiv gewesen ist. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt rausfinden muss, welchen Pass er hat.
Also ich würde...
Das ist doch dem Mörder egal, welche Staatsbürgerschaft die Person hat.
Also ich finde, bei dem Beispiel jetzt würde ich vielleicht die Herkunft nennen, aber meistens ist das so, wenn die Herkunft genannt wird, sind da so ganz Mikrostrukturen zu erkennen, dass der Fernsehsender oder der Radiosender konkret Stellung nimmt. Das höre ich immer meistens raus. Jetzt bei dem Konflikt Armenien-Türkei, wenn sich da zwei käppeln und dann Mord und Totschlag ist, wegen dieser Politik, dann würde ich neutral darüber berichten, mit der Herkunft. Aber ich würde mich nicht auf eine Herkunft hin, wie soll ich sagen, der Türke hatte recht, der Armenier nicht, oder der Armenier hatte recht, der Türke nicht. Das würde ich nicht machen. Das machen aber viele bei der Berichterstattung.
Ehrlich?
Dass man dann sagt, ein Erdogan-Sympathisant greift einen Armenier an. Dann sind da bestimmte politische Strukturen wieder drin. Da ist eine Stellungnahme. Das würde ich weglassen. Ich würde die Herkunft nennen und die Interpretation würde ich dem Zuschauer überlassen. Das würde ich nicht vorwegnehmen.
Aber bei diesem Thema fällt mir oft auf, dass es schon viele Leute gibt, die diese Nationalitätennennung irgendwie erwarten und die dann tatsächlich, wenn die nicht fällt, sofort, ich erinnere mich an diese Amokfahrt in Münster. Ich weiß nicht, ob ihr das noch, das war vor ein paar Jahren.
Tote und Verletzte in Münster, nachdem ein Kleinlaster in eine Menschenmenge gefahren ist.
Mindestens 4 Menschen sind ums Leben gekommen. Viele Menschen sind verletzt, einige von ihnen schwer.
Passiert ist das alles in der Innenstadt von Münster.
Ich habe das verfolgt, ich habe mir das angeguckt, was der WDR gemacht hat und NTV und so weiter. Und dann habe ich auch ins Netz geguckt und da haben die so spekuliert, na, wer war es denn jetzt so ungefähr, welche Nationalität hatte der denn jetzt und so weiter. Und am Ende kam ja raus, dass es einfach vermutlich psychische Ursachen hatte, ja. Und das war auch noch ein Deutscher, aber das aber da war ja dann sozusagen die Nennung am Ende fast gut, um das klarzustellen und damit die Leute nicht mehr so Rätsel raten. Weil ganz oft passiert es ja, dass die irgendwie, ganz viele wollen das irgendwie wissen. Also ich finde das nicht gut, aber das komplett rauszulassen, kann halt auch zu schlechten Sachen führen.
Also ich kann da vielleicht anmerken, dass hier in Bergisch Gladbach der Fall mit dem Kindesmissbrauch beispielsweise, da wurde die Herkunft ja auch nicht genannt, da sind auch gar keine Namen gefallen und Bilder gab es auch noch nicht von den Tätern. Und da habe ich immer wieder gelesen, das waren bestimmt Flüchtlinge. Flüchtlinge, erst begrapschen die unsere Frauen, jetzt noch unsere Kinder beispielsweise. Und hinterher hieß es dann, da wurde jetzt nicht gesagt, die Täter waren Deutsche, sondern da hat man vielleicht den Vornamen genannt und den Nachnamen nicht. Aber da wird dann nicht konsequent gesagt, bei den Tätern handelt es sich um Deutsche. Bergisch-Gladbacher oder so. Essener oder Düsseldorfer oder sowas, ne? Kann man ja auch machen. Und wenn so irgendwelche Attentate passieren, ob jetzt durch psychische Störung oder religiös geprägt oder extremistisch, sage ich jetzt mal, dann drücke ich immer ich beiß mir die Fingernägel kaputt, und denke mir, nein, bitte nicht islamistisch. Ne? Weil dann muss ich nochmal von vorne anfangen im Kopf. Also das, was ich, wofür ich mich so immer engagiert habe, das fällt ja alles in den Brunnen. Und jetzt nochmal neu anfangen. Jetzt müssen wir nochmal die Leute davon überzeugen, dass ich kein Terrorist bin, beispielsweise. Oder meine Eltern oder meine Kinder beispielsweise. Dass ich meine Kinder nicht zu Terroristen erziehe. Und so weiter. Ne? Also wenn die Herkunft sollte man nennen. Ich finde, das ist ein gutes Recht. Aber auf eine ganz neutrale Art und Weise, ohne Stellung zu nehmen, also sich auf eine Seite zu stellen, dann sollte man das aber auch bei deutschen Tätern machen.
Also ich halte da nicht so viel von. Und die meisten Leute, von denen ihr jetzt gesprochen habt, gehe ich von aus, denen interessiert die Nationalität, das interessiert die überhaupt gar nicht. Die interessiert nicht die Nationalität, die interessiert die Rasse dieser Person. Ich benutze jetzt diesen Begriff. Es geht ihnen darum, ob die Person weiß ist. Es geht ihnen darum, welche Wurzelkunde. Das ist dem pieps egal, ob welche Nationalität der hat, ob er deutsch ist oder nicht, wo er aufgewachsen ist oder nicht, welche Staatsbürgerschaft hat oder nicht, woher die Eltern kommen oder nicht. Es geht ihm darum, in welche Rassenkategorie stecke ich die Person. Ist es ein Kanake, ist es ein Muslim, ist es ein Schwarzer? Das ist dem egal, das sind diesen Leuten egal, ob das ein Deutscher ist. Und deswegen bringt es auch nichts, wenn du sagst, es ist deutsch, weil wenn die Person deutsch ist, aber nicht in deren Augen deutsch ist, weil Jerome Boateng ist, dann sind die auch nicht zufrieden. Das ist ein Trugschluss, auf diese Rhetorik einzugehen und zu glauben, Nationalität spielt hier eine Rolle. Das ist viel zu beschönigend. Es geht gar nicht um Nationalität, es geht auch nicht um Herkunft. Denen ist auch egal, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, wo du sozialisiert bist. Es geht denen wirklich um niedere Dinge wie deine, so, es geht um Rassenkunde. Und es ist wirklich echt, es ist fast nie relevant für die Tat. Und nur weil es irgendwelche paar aufgebauschte rechte Trolle gibt, die sagen, öffentliches Interesse, das ist einfach nicht relevant für den Tatbestand. Also es spielt wirklich keine Rolle. Es spielt sehr selten spielen Dinge wie deine Nationalität eine Rolle. Und dann, wenn sie eine Rolle spielen, dann werden sie natürlich auch entsprechend besprochen. Das ist klar, dass man keine Seite einnehmen soll und man kann das auch benennen. Ich meine, wir könnten uns, wenn dann überlegen, ob man sozusagen Phänotyp aufnehmen möchte und sagen möchte, naja, das war eine schwarze Person oder eine weiße Person. Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Aber es ist halt auch voll oft einfach nicht relevant.
Aber das ist dann noch umso mehr rassistisch, oder nicht?
Nein, das ist ehrlich. Nö, das ist nicht. Nein, das ist ja direkt. Darum geht es ja. Es geht doch nicht um die Nationalität. Also, das ist doch scheinheilig. Es geht niemandem um die Nationalität. Es geht den Personen um die vermeintliche kulturelle Prägung und ob der jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob der jetzt seine Eltern gar nicht hier hätten sein dürfen, weil sie wegen der fahrlässigen Migrationspolitik von Angela Merkel hier gelandet sind. Also wenn, und da merken wir, wie absurd das ist. Also wenn wir schon wirklich diesem Bedürfnis nachgehen, dann müssen wir auch wirklich sagen, naja, das war ein Dunkelhaariger und das war ein so und so kulturell geprägter und das würden wir nicht machen und deswegen finde ich das ganz schwierig. Also klar, man kann die Staatsbürgerschaft nennen, weil man nennt auch manchmal Alter oder so und wenn man es nennt, dann sagt man es halt neutral, aber ich finde, meistens sollte das einfach in Verbindung geschehen, wenn es halt für die wirklich Relevanz hat für die Tat, weil, wie gesagt, wenn da so ein paar Jugendliche sind, ob die jetzt einen italienischen Pass haben, aber der ist hier geboren, seine Eltern sind hier geboren, aufgewachsen, das ist so, was sagt mir das? Also es sagt so wenig über die Person.
Und dann gibt es ja noch tausend andere Sachen, wenn wir über Journalismus, über Medien und über Rassismus sprechen, die auch noch wichtig sind. Da würde ich jetzt gerne auch nochmal drauf kommen, nämlich grundsätzlich auf die Sprache. Malcolm, vielleicht, was ist der Begriff, wo du sofort dein Mikro ausschalten und rausspringen würdest, das Rassistischste, beziehungsweise, nee, das wollen wir gar nicht verbreiten, ne? Aber diese Rassismus in der Sprache auch ungewollt gibt es auch noch an vielen Stellen, oder?
Ja, klar. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Viele Leute sind einfach nicht so bewandert oder ich weiß nicht, haben nicht so viel mit schwarzen Menschen zu tun, sodass sie dann denken, sie können rassistische Begriffe benutzen, um Leute zu beschreiben. Ja,
aber farbig sagt keiner mehr, oder?
Ja, das ist interessant. In der Mail von Syria, da stand auch das Wort drin. Also ich finde es auch ein ganz schreckliches Wort. Und
Entschuldigung.
Ganz eklig und
Ja,
alles
aber das
cool.
zeigt ja schon, wie sich so manche Sachen auch verselbstständigen, ne? Wie krass, ja.
Ja, diesen Kampf kämpfe ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil du stößt auf zu viel Gegenwind und die Leute wollen unbedingt farbig sagen und dann sage ich halt 100-mal schwarz, aber die haben das Gefühl, schwarz ist irgendwie negativ besetzt und ich weiß auch nicht warum. Oder
So habe
dieses
ich auch
Bedürfnis
gedacht
ja ein bisschen.
eigentlich. Also ich hatte mal so einen
Ja,
Film
genau.
gesehen von Denzel Washington, dass man lieber nicht Black sagen sollte, weil das,
Okay.
ne? Also so habe ich das assoziiert. Aber das tut mir leid
Das ist ein
natürlich. Das war überhaupt nicht
hartnäckiger
so gemeint,
Mythos.
ne?
Also ich finde ich so voll interessant, weil ich weiß, also ich verstehe das eigentlich gar nicht, weil Barack Obama, also jeder, der nur ein bisschen zwei, drei Dinge sich mit schwarzen Menschen beschäftigt hat, weiß, dass alle Menschen sich als schwarz bezeichnen. Also ich kenne niemanden, der sich selber farbig nennt, aber klar, trotzdem hält es sich und das muss man sich die Kämpfe halt aussuchen. Ich kann nicht jedes Mal immer wieder jemanden zurechtweisen oder korrigieren, aber es passiert natürlich die ganze Zeit. Ich glaube, die Begrifflichkeiten sind natürlich ärgerlich. Bei dem Begriff farbig ist es halt so, dass oft dann dieses Ding, ja, aber du bist ja nicht richtig schwarz, du bist ja nur so farbig, du bist ja nur so halb oder du bist ja so Karamell. Und dass dieses Bedürfnis dann ist, irgendwie Menschen abzustufen und so in so verschiedene ja, Grade von Schwarzheit einzuteilen. Und deswegen gefällt mir dieser Begriff nicht so sehr. Aber wichtiger als diese Begrifflichkeiten oder welches Wort du benutzt, ist natürlich der Inhalt selbst, in welcher Rolle, in welcher Form die Personen dargestellt werden und oder auch so Begriffe wie, wenn man von Fremdenfeindlichkeit spricht, aber die Menschen sind ja gar nicht fremd. Also es geht ja gar nicht um fremde Menschen, weil fremde Leute aus den Niederlanden oder die weiß sind aus anderen Staaten, die sind ja nicht bedroht in dieser Form, sondern es geht Menschen, denen eine Fremdheit zugesprochen wird. Und das ist einfach Rassismus. Es geht um Leute, die nicht weiß sind. Das sind auch in den ganzen Manifesten. Und das ist deren Ideologie. Sie haben das Gefühl, dass in Europa weiße Menschen ausgerottet werden. Und es ist Rassismus. Es geht nicht um fremde Menschen, weil fremde Menschen, die weiß sind, die erleben diese Diskriminierungserfahrung nicht in dieser Form. Und das ist zum Beispiel auch ein Begriff, den ich schwierig finde, Fremdenfeindlichkeit.
Also könnte man eigentlich von der kulturellen, von einem kulturellen Rassismus reden?
Absolut, ja. Das
Also
ist ja auch,
fremde Kultur, Fremdenfeindlichkeit würde bedeuten eine uns nicht bekannte Kultur.
Ja, oder eine Kultur, die dir auferlegt wird oder die auf dich projiziert wird. Also man sieht nur ein Kopftuch oder Haare oder ein
Ja.
Aussehen und hat direkt das Gefühl, ich weiß, welche Kultur du hast, aber du kannst doch gar nicht wissen, ob ich Muslim bin oder bei einem Kopftuch schon, aber wenn ich nur einen Bart habe oder nur weil ich, keine Ahnung, Mahmud heiße, vielleicht bin ich Alevite, vielleicht bin ich Jude, vielleicht bin ich maronitischer Christ, vielleicht bin ich adoptiert, das kannst du alles gar nicht wissen. Das ist denen auch egal. Es geht darum, was sie auf dich projizieren.
So, und damit das alles nicht passiert, damit halt Medienmacherinnen und Medienmacher solche Begriffe auch nicht benutzen und halt dann tatsächlich im Fall Halle Rassismus sagen und nicht Fremdenfeindlichkeit, habe ich das Gefühl, dass uns Syrie Beyazıt einen ganz interessanten Vorschlag geschickt hat in ihrer Mail, nämlich dass es einen Rassismusbeauftragten in Medien geben soll. Vielleicht können Sie das mal sagen, was Sie da meinen.
Ich finde zum Thema Rassismus, wenn wir darüber sprechen, dann, ich hatte ja in meiner E-Mail auch das Beispiel mit Markus Lanz gemacht. Da war ja eine, ich weiß nicht, was sie von Beruf war, aber da war eine Dame, die dann gesagt hat, schwarze Menschen, da ist, bei denen ist die Kriminalität sozusagen schon im Blut.
Das kann nicht
das
sein.
hat nichts mit Rassismus zu tun. Es hat einfach damit zu tun, wie gesagt, mit soziologischen Sachen auch.
Das ist richtig. Darüber könnten wir aber lange
und
sprechen.
vielleicht
Frau
auch mit
Navidi,
genetischen.
diese.
Also
Bitte
Wie
was?
bitte?
auch mit genetischen Sachen vielleicht. Das weiß man ja nicht.
Ja, so, das ist
Aber
jetzt, was Sie jetzt gerade
okay,
gesagt haben,
lass
ist die
das bitte.
absolute Grundlage von Rassismus.
Und da gab es ja überhaupt keine Konsequenzen. Also sie wurde nicht vom Studio weggeschickt. Ich würde sagen, dass wir uns im Austausch mit betroffenen Menschen in der Redaktion beispielsweise oder im Fernsehen, dass die eine Mitbeteiligung haben, dass sie sich vielleicht diese Berichterstattung mal angucken können und sagen können, naja, hier könnte es problematisch werden, hier unterstellen wir einer Gruppe etwas beispielsweise oder hier können wir die Nationalität weglassen. weil die ist nicht relevant.
Aber sollte also, das nicht zum Beispiel jetzt bei der Nationalitätennennung oder bei anderen Geschichten, sollte nicht jeder Journalist und jede Journalistin irgendwie so einen Kompass in sich haben, dass das sowieso funktioniert? Also ich brauche da jetzt niemanden, der neben mir steht, also ist so mein Gefühl, und mir sagt, also und mir Tipps gibt.
Also nicht im Sinne von Zensur oder so, sondern wenn der Journalist sich nicht sicher ist, dann müsste er eine Tür haben, wo er kurz mal anklopfen kann und sagen kann, naja, ich habe das jetzt so gemacht, entweder schicke ich das jetzt ab, aber war mir in den und den Punkten nicht so sicher. Was hältst du denn davon? Ne, das, ich sage jetzt nicht, jeder muss es tun. Mhm. Es wäre aber schön, dass man sich irgendwo Hilfe holen könnte.
Also ich glaube nicht, dass wir das als Journalistinnen und Journalisten selber wissen. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht in einer der größten Rundfunkanstalten dieses Landes, und eine sehr, 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 sehr gute Ausbildung, die ich sehr schätze und die mir viel gegeben hat. Und darauf kann ich
auch abstrahieren. Man könnte auch Bayerischer Rundfunk sagen, ja.
Genau, beim Bayerischen Rundfunk.
Ja.
Und ich habe ja auch sehr viele andere Leute getroffen, die so eine journalistische Ausbildung gemacht haben. Und mitnichten wird uns beigebracht irgendwie, wie mache ich Berichterstattung, die anerkennt, dass wir in einer rassistischen Welt leben und in einem Anwendungsland sind. Und das ist genauso ganz normale, etwas, was man lernen kann. Das ist ja ein ganz normaler Skill, das ist ein Handwerk, aber dass es überhaupt mal zur Disposition steht, dass man mal darüber spricht, dass es Teil der Ausbildung ist, so okay, welche Sprache benutzen wir? Welche Bilder reproduzieren wir? Wie sprechen wir über gewisse Personengruppen? Ich gebe jetzt in einigen öffentlich-rechtlichen Volontariaten solche Kurse und versuche diesen Leuten so etwas näher zu bringen. Es gibt auch andere Leute, die das machen, und das entsteht jetzt so langsam. Aber das ist ein ganz normales Handwerk. Da kann man lernen, okay, habe ich gar nicht gewusst. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, guter Hinweis. Oder wow, ist mir gar nicht aufgefallen, dass wenn ich einen Bericht mache über alleinerziehende Mütter, dann kann die alleinerziehende Mutter auch vietnamesische Eltern haben, aber es muss nichts damit zu tun haben, aber dass das halt einfach mitgedacht wird. Also all diese Dinge kann man auf jeden Fall lernen und kann dir beigebracht werden.
Und dann gibt es ja noch den Punkt, dass, also ich habe vor jetzt fast 9 Jahren angefangen beim Deutschlandradio, habe da mit meinem Volo, mit meinem Volontariat angefangen. Und in diesen 9 Jahren ist zumindest schon die Entwicklung, die ich beobachte, dass es in den Redaktionen diverser geworden ist, so, aber noch nicht so viel. Und das wäre ja auch eine Sache, die mega wichtig ist. Dann musst du auch diese Seminare vielleicht gar nicht geben, unbedingt, weil dann, keine Ahnung, eben diese Diversität schon in den Redaktionen sowieso da ist.
Ich glaube, dass das nicht alleine nicht hilft, weil wenn nur, keine Ahnung, eineinhalb Serbe und noch eine Deutsche, die äthiopische Wurzeln hat, und dann noch vielleicht der französische Ausländer da sind, das reicht ja nicht, weil das geht nicht nur alleine mit der Zeit, man muss sich ja trotzdem aktiv damit beschäftigen, weil wenn die Machtgefälle noch bleiben, wenn die entscheidenden Positionen immer noch Menschen sind, die sozusagen herkunftsdeutsch sind, dann fällt es dir wahnsinnig schwer, deinen Mund aufzumachen oder mal zu widersprechen, weil du ja nicht der aufmüpfige Migrant sein möchtest oder die aufmüpfige nicht weiße Person. Und insofern braucht es trotzdem irgendwie Strukturen, die dir dich willkommen heißen, die sagen, hey, bring dich ein, widersprech auch, dir wird auch nichts passieren, wir wollen diese Dialoge. Sonst ist es vielleicht so nett fürs Außen oder für Pressebilder, aber das ist auf keinen Fall genug. Also man muss sich auch aktiv damit beschäftigen und damit auseinandersetzen, so hey, wie kriegt man es hin, dass die Leute sich auch trauen, ihre Bedenken zu formulieren? Weil wenn da jetzt jemand sitzt wie Syrien und die sagt, hey, dieser Beitrag war voll rassistisch, dann musst du Angst haben, dass der dann sagt, hey, nennst du mich gerade rassistisch, ich bin jetzt voll beleidigt, du hast mich angegriffen, und dann wirst du vielleicht nicht mehr in der Redaktion arbeiten können. Und ich kenne auch Geschichten von Leuten, die wegen sowas auch eine Stelle verloren haben, weil sie sich getraut haben, Dinge zu kritisieren, und das ist dann auch nicht eine Lösung. Also es muss dann auch nochmal sich damit beschäftigt werden und Workshops und Seminare geben, die den Leuten das Gefühl geben, wir setzen uns wirklich dafür ein, dass wir unserem Auftrag nachgehen, vor allem im Öffentlich-Rechtlichen, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist, Und da ist es nun mal so, dass jede vierte Person statistisch einen sogenannten Migrationshintergrund hat.
Also es ist wirklich tatsächlich so aktuell, wenn man sich für benachteiligte Gruppen, vor allem die immer wieder so einen Stempel aufgedrückt bekommen oder die sich immer wieder für etwas rechtfertigen müssen. Das war bei mir so, in der Schulzeit vor allem. Ich war dann das türkische Konsulat in der Klasse und die Sprecherin für die Muslime in Europa. So, und wenn da irgendwelche Probleme waren, dann hieß es, Syrien, komm, was denkst du dazu? Über, keine Ahnung, was ist da los in der Türkei oder so. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt hatte. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los, ne? Warum muss ich immer angesprochen werden? Herr Ohanvi hat ja gesagt, man muss sich trauen. Aber aktuell ist das nicht so gang und gäbe, dass sich Leute wirklich öffentlich dafür einsetzen können. Weil da noch eine Angst herumschwirbt, wo man denkt, okay, ne, was denkt man von mir jetzt? Nicht, dass ich angegriffen werde von der AfD und dann werden meine Scheiben auch zerschmettert oder mein Auto wird in Brand gesetzt oder so. Ne, das hat man dann schon, weil ich würde die Gefahr der Rechtsextremisten nicht so, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sag ich mal, von Jahr zu Jahr. Wenn man sich das so mal anguckt, ist das wirklich eigentlich die größere Gefahr, die wir gerade haben. Aber wir reden hier immer noch über Muslime.
Würde gerne zum Schluss, weil wir jetzt schon eine ganze Weile reden, nochmal gucken, nehmt ihr irgendwas mit? Ist irgendwas oder Malcolm, bestätigt dich das alles, was du gehört hast, in dem, was du zum Beispiel jetzt in deinen Seminaren, in deinen journalistischen Arbeiten und so eh schon machst und eh schon wusstest?
Also ich finde es richtig gut, dass du deine Kritik geäußert hast, Syrie. Ich glaube, dass es auf jeden Fall auch Medien gibt, die dich mehr abholen. Es gibt beim Bayerischen Rundfunk den Zündfunk, es gibt unseren Podcast Kanakische Welle und ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die wirklich darauf achten und denen das wichtig ist. Und wir sind ja auch in den Medien und deswegen wollte ich das auch nochmal festhalten, dass es auch viele Sendungen und Redaktionen gibt, die sich da wirklich bemühen. Nicht genug, aber es gibt sie. Und dass wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Arbeit haben und es ist mir aber auch leid tut. Also ich finde es halt auch schade zu sehen, was es mit Menschen macht und welche Auswirkungen das hat. Und es bestätigt natürlich nur das, was ich immer wieder moniere und diese Kämpfe, die man kämpft, um versuchen zu erklären, hey, das für dich ist es nur so ein kleiner Beitrag, aber für andere Menschen, das prägt deren Alltag und deren Leben und die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen, es verringert deren Chancen, Jobs zu bekommen. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir diese Geschichten einfach hören und das mal im Hinterkopf haben, bevor wir auf Hochladen drücken und uns dessen bewusst sind, welchen Schaden man auch anrichten kann. Also ich glaube, es ist eine gute Erinnerung und ich nehme das auf jeden Fall mit, um nochmal achtsamer meine journalistische Arbeit zu machen und das auch meinen Kolleginnen und Kollegen so mitzuteilen.
Ich muss mich tatsächlich korrigieren. Ich habe eben gesagt, so nach dem Motto, ja, ich kann das doch alles selber einschätzen. Das kann ich nicht. Und das habe ich jetzt nochmal, also ich weiß es eigentlich sowieso, aber ich habe es jetzt nochmal gelernt und nehme es nochmal mit. So, der Austausch mit anderen Leuten ist mega wichtig und nein, also ich bin halt jetzt einfach einer, ich habe zwei Eltern, die in Deutschland geboren sind, so, und ich kann bestimmte Dinge irgendwie nicht nachvollziehen so und nicht beurteilen und sollte das auch nicht tun. Ne? So wie du, Malcolm, auch ja gesagt hast, dass da irgend so ein blonder Heini in eine Moschee geht und dann entsteht ja auch sofort dieses Bild und so. Und das nehme ich echt mit und auch das mit den Seminaren und mit dem so richtig drüber nachdenken, Leute einbeziehen und was du gerade gesagt hast, mit dem nicht direkt auf Hochladen drücken, so, das ist echt wichtig so. Und das ist ja alles irgendwie logisch, aber ich finde das mega wichtig, da echt sich dessen bewusst zu sein einfach.
Ja.
Also ich würde beispielsweise jetzt hier mitnehmen wollen, dass ich mich mehr mit der, mit schwarzen Menschen, darf ich das sagen, beschäftigen werde. Ich habe das nie als Trennung wahrgenommen. Also die Hautfarbe habe ich, also ich wurde nie so erzogen, dass ich Menschen nach der Hautfarbe kategorisiere. Die Medien haben mir das eigentlich beigebracht, kann ich da sagen. Aber ich lasse mich da auch nicht so großartig davon beeinflussen. Und da will ich ein Beispiel von meinen Kindern geben. Wir haben ganz viele Figuren, die zum Beispiel Playmobil-Figuren. Wir haben ganz viele Ghostbuster-Figuren zu Hause. Und mein Sohn ist ein echter Winston-Fan. Und Winston ist ein schwarzer Geisterjäger. Und übrigens der einzige ohne Doktortitel. Und das sagt schon viel aus. Also im Sinne, dass Diversitäten auch wirklich ihre Grenzen überschreiten dürfen. Dass eine muslimische Ärztin zu Wort kommen kann, dass jemand wie Malcolm beispielsweise öfter zu Wort kommen kann, dass man ihn öfter im Fernsehen, also dass er öfter präsent ist, dass die Bilder, die schrecklichen Bilder, die jetzt seit Jahrzehnten in unseren Köpfen sind, dass die irgendwann abheilen, sage ich jetzt mal. Da muss eine Genese stattfinden. Und erst dann können wir, glaube ich, besser weitermachen.
Das klingt nach einem langen Weg, aber das klingt auch nach einer Sache, die sich wirklich lohnt für Journalistinnen, für Journalisten, aber eben auch für alle anderen hier in unserer Gesellschaft. Und bestimmt diskutieren wir über dieses Thema irgendwann nochmal hier in Nachredaktionsschluss im Medienpodcast vom Deutschlandfunk und vielleicht dann ja auch wieder mit unserer Hörerin Syrie Beyazit und mit dem Journalisten und Podcaster Malcolm Ohanwe. Können wir dann ja mal gucken in ein paar Monaten oder auch in ein paar Jahren, ob sich da was getan hat in den Medien. Das war's von uns und mir für diese Woche. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk. Und wenn Sie auch mal so ein Thema haben rund um Journalismus und Medien, über das Sie mit uns diskutieren wollen oder auch einfach mal wissen wollen, wie Journalistinnen und Journalisten so arbeiten, also warum wir bestimmte Sachen so machen, wie wir sie machen, dann freuen wir uns sehr über eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, jeweils als ein Wort, also kein Minus dazwischen oder so. Ich wiederhole es nochmal, nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, das ist die richtige Adresse. Und dann können wir quasi direkt losdiskutieren über das, was Sie da so beschäftigt.